primäre Störung wird zuerst behandelt, Faustregel. Die Aspirinvergiftung beginnt mit der respiratorischen Alkalose. Die Kombination aus niedrigem Kalium und niedrigem Chlorid ist bis zum Beweis des Gegenteils Diuretika-Wirkung.
Der Amboss-Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Doppelfolge zum Thema Blutgasanalyse. Das hier ist die zweite Episode. Wenn ihr die erste also noch nicht gehört haben solltet, empfehle ich euch, da anzufangen. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. In der letzten Episode haben wir gemeinsam mit Dr. Krenz den Master-Algorithmus BGA besprochen. Wir haben besprochen, wie man BGAs am besten auswertet, welche Störungen es gibt, welche Ursachen dahinter stecken können und wir haben besprochen, wie man Kompensationen berechnet und was man daraus für Rückschlüsse ziehen kann. Jetzt wenden wir das Ganze an, praxisnah und konkret anhand von Fallbeispielen und dazu haben wir weiterhin Dr. Ingo Krenz zu Gast, Hypertensiologe und Nephrologe aus Hamburg. Dr. Krenz, vielen Dank, dass Sie weiterhin mit dabei sind und natürlich auch, dass Sie diese Fälle für uns mitgebracht haben.
Hallo Herr Winghardt, jetzt kommt es ja zur klinischen Anwendung von dem ganzen Krempel, den wir eben erzählt haben. Jetzt wollen wir ja sehen, hat das in der Realität, hilft uns das?
Ne? Ich glaube, da sind wir alle sehr gespannt. Was haben Sie denn für uns im Petto?
Ja, also ich habe eine ganze Reihe von Fällen mitgebracht. Mal gucken, wie weit wir kommen. Es sind insgesamt 7. Ich habe die natürlich auch ein bisschen so ausgesucht, dass sie die wichtigen Situationen, die uns im klinischen Alltag begegnen, abdecken. Und wir fangen leicht an und steigern uns dann. Das kann ich schon mal sagen. Es wird nach hinten hin etwas schwerer.
Und für euch einmal als Info, ihr findet die BGAs, die wir gleich besprechen werden, auch auf Instagram als Karussellpost oder in den Shownotes zum Download. Dann habt ihr die Werte immer vor Augen und müsst die nicht im Kopf behalten. Ich denke, das dürfte ziemlich praktisch sein, diese Episode. Also schaut da gerne rein. Und ja, Dr. Krenz, legen Sie gerne los.
Also, ich stelle mal die erste Patientin vor. Das ist eine 28-jährige Marathonläuferin. Und die wird nach dem Wettkampf, weil sie sich nicht wohlgefühlt hat, in die ZNA gebracht. Sie wirkt erschöpft, atmet tief und schnell und ist auch so ein bisschen neben der Spur. Es wird eine BGA gemacht und die sieht so aus, der pH ist 7,32, der PCO2 ist 28, das Bicarbonat ist 14, das Natrium ist 140, Chlorid ist 100. Also 7,32, wir haben leicht zu niedrigen pH, wir haben PCO2 von 28 und ein Bicarbonat von 14. Das heißt also, alle drei gehen runter.
Und sie ist 28 und nach dem Marathon zusammengebrochen.
Ja, zusammen ist übertrieben, aber ihr geht's nicht gut. Sie ist wackelig.
Okay, also dann würde ich jetzt erstmal denken, die hat viel geschwitzt und viel getrunken. Das wäre jetzt so, was ich da annehmen würde, aber sie ist ansprechbar.
Ja.
Okay, dann würde ich jetzt tatsächlich eine BGA machen, weil ich bin immer chronisch in Sorge vor einer akuten Hyponatremie. Da würde ich jetzt sehen, 140er Natrium, die ist es schon mal nicht. Das ist ja super. Aber das hätte ich jetzt sozusagen als Beifang drin. Ich würde den niedrigen pH, das niedrige PCO2 und das niedrige Standardbicarbonat sehen. Und dann würde ich jetzt natürlich den Dr. Krenz empfohlenen Algorithmus durchgehen. Als erstes auf den pH schauen, 7,32, der ist erniedrigt. Das ist eine Azidose und mein PCO2 ist 28, das ist erniedrigt, gleichsinnig. Mein Bicarbonat ist 14, das ist erniedrigt, gleichsinnig. Also jetzt wäre ich hier bei Equal, bei Metabolic Equal und wüsste jetzt schon, das ist eine metabolische Azidose.
Ja, super.
Na, hervorragend, dann haben wir das schon mal in der Tasche und dann prüfen wir im dritten Schritt die Kompensation. Und da haben sie uns ja die Winterformel für gegeben.
Sehr gut, genau.
Und mit der berechne ich jetzt, wie mein PCO2 sein müsste, wenn die Lunge adäquat das kompensieren kann, diese metabolische Azidose.
Ja.
Okay, und jetzt muss ich kurz spicken. Also der PCO2, den wir haben wollen, das wäre 1,5 mal HCO3 plus 8 und dann eine Varianz von plus minus 2 und das HCO3, das war
14.
Okay, und 14 mal 1,5 sind 21 und dann
plus 8
sind 29 und dann habe ich diese Varianz, also irgendwo zwischen 27 und 31 sollte der PCO2 auf meiner BGA liegen.
Und wir haben 28.
Okay, also die Lunge passt, die macht, was sie machen soll.
Genau, die Kompensation ist adäquat.
Alles klar, und dann gehe ich einen vierten Schritt. Das heißt, bei einer metabolischen Azidose die Anionenlücke prüfen. Und wahrscheinlich haben Sie jetzt genau deswegen den Fall auch direkt an Anfang gestellt, damit wir das machen.
Genau dafür.
Okay, dann gucke ich jetzt auch nochmal. Da rechnen wir also Natrium minus Chlorid und HCO3. Und unser Natrium ist ja 140, das Chlorid ist 100, da sind wir also dann noch bei 40. Und dann minus das Bicarbonat, das waren 14, sind 40 minus 14, sind 26.
Ja.
Okay, das ist viel zu viel. Wir wissen, 8 bis 12 sollte sie sein, die Anionenlücke. Wir wissen also, in dem Organismus ist eine zusätzliche Säure, ein zu viel an Säure. Und dann müssen wir ins Akronym, ne? Dann müssen wir zu Goldmark. Und da spicke ich jetzt auch gerade. G waren Glykole, O war Oxyprolin, also zum Beispiel bei der chronischen Paracetamol-Überdosierung oder bei der akuten. Und dann haben wir beim L wahrscheinlich schon unseren Schlawiner, ne? L-Laktat, das dürfte es sein nach Marathonlauf.
Ja, genau. Also, das ist ja, man muss ja ehrlicherweise sagen, das ist ja noch nicht so ein richtig krankhafter BGA-Fall, sondern wir haben jemanden, der exzessiv Sport getrieben hat. Und wahrscheinlich über die Marathondistanz sehr viel anaerobe Glykolyse und dadurch sehr viel Laktat gebildet hat. Und jetzt ist sie in der Laktatazidose und hat aber respiratorisch adäquat kompensiert.
Und wie können wir da sicher sein, dass es auch wirklich Laktat ist?
Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder man misst das Laktat, dann weiß man es. Oder aber man wartet einfach ab, bis ihr Stoffwechsel, das Laktat, ihre Leber. Ne? Und die Leber hat ja eine Riesenkapazität für Laktatverstoffwechslung. Ne? Das ist bei Spitzenathleten ja extrem ausgeprägt. Ne? Man denkt natürlich, okay, wenn man das so liest, vielleicht war sie nicht ganz so gut vorbereitet und hätte ihren Stoffwechsel noch mal mehr auf diese Riesenanstrengung trainieren sollen. Ne? Aber das geht sicherlich harmlos vorbei.
Ja, also ich hätte jetzt trotzdem Respekt vor ihr, weil sie einen Marathon geschafft hat. Also so schlecht kann die Vorbereitung ja nicht gewesen sein. Was machen wir jetzt mit ihr?
Abwarten.
Okay, einfach abwarten. In der Notaufnahme oder schicken wir die nach Hause?
Man würde ihr natürlich eine Infusion geben, um den Kreislauf zu stabilisieren und so. Ne? Aber die kann sicherlich ja nach einer Stunde oder so, ist das Laktat ja wegmetabolisiert, dann kann sie nach Hause.
Alles klar. Der Rest ist ja auch in Ordnung, insbesondere das Natrium. Ne? Da haben wir in der letzten Episode auch kurz drüber gesprochen. Hyponatremie, akute Hyponatremie ist natürlich wahnsinnig gefährlich. Also wenn die jetzt somnolent wäre oder Krampfanfall oder erbrochen oder so, da würden natürlich alle Alarmglocken angehen, gerade nach einem Marathon.
Also wenn Sie da schon sind bei der Hyponatremie, das ist ja so, dass das betrifft nicht die Spitzenathleten, sondern das hintere Drittel. Nicht? Also die Leute, die an jedem Getränkestand anhalten und einen Schluck oder mehr zu sich nehmen, die kriegen dieses Problem mit der Hyponatremie. Das kriegen nicht die Spitzenathleten.
Viel trinken, viel schwitzen, das ist ja da das Stichwort.
Genau, viel trinken. An jeder Station halten die an und sie kriegen halt einen Stressstoffwechsel und da wird auch sehr viel ADH mit ausgeschüttet. Das heißt, sie müssen dann nicht pischern gehen, nicht, sondern sie behalten das Wasser drin und so kommt es zur Hyponatremie. Aber das ist ja heute nicht unser Thema. Das
war so. Ja, Sie haben recht, pardon. Aber es ist halt so wichtig und schwer zu erkennen.
Ja.
Okay. Also, wir geben ihr ein bisschen Infusion und dann lassen wir sie nach einer Stunde wieder nach Hause.
Ja, das geht schnell. Die Leber hat eine Riesenkapazität.
Super, alles klar. Dann gehen wir in den zweiten Fall.
Also, der zweite Patient, das nimmt schon etwas an Fahrt auf, was wir jetzt machen. 54-jähriger Mann wird somnolent aufgefunden. Bei ihm ist ein Typ-1-Diabetes bekannt, er riecht nach Aceton und atmet tief. Der pH ist 7,18,
oha.
Der PCO2 ist 25, das Bicarbonat ist 10 Millimol pro Liter, das Natrium ist 138, Chlorid 100.
Alles klar. Da würde mich natürlich jetzt bei der Anamnese und auch mit den Vorkenntnissen zu dem Typ-1-Diabetes, die wir haben, natürlich die Ketoazidose anspringen, direkt mit diabetischem Koma.
Mhm.
Aber machen wir es mal der Reihe nach und versuchen uns anhand der BGA vorzutasten. Also wir haben pH von 7,18 erniedrigt. Wir haben einen PCO2 von 25 mm Hg.
Ja.
Auch der ist erniedrigt. Wir wissen ja, die Normwerte beim PCO2 sind 32 bis 45 mm Hg. Das ist also mit 25 ordentlich drunter. Und auch das Bicarbonat mit 10 Millimol pro Liter ist deutlich erniedrigt. Da wäre ja unser unterer Wert 22, also auch da deutlich drunter. Das heißt, wir haben niedriger pH-Azidose, gleichsinnig verändertes PCO2 und Bicarbonat, Metabolic Equal metabolische Azidose wieder.
Ja.
Und zwar eine richtig schwere, ne? 7,18. Da wird es ja auch bald lebensgefährlich.
Schwere metabolische Azidose.
Okay, dann mache ich die Winterformel. Ich habe ein 10er HCO3, 1,5 mal 10, 15. Dann rechne ich plus 8. Da sind wir bei 23 und dann habe ich meine Varianz.
Also plus minus 2.
Genau, und dann also 21 bis 25. Da sollte irgendwo das PCO2 liegen. Er ist bei 25, also gerade so noch drin. Ja, also die Lunge kompensiert das gerade noch.
Ja.
Gut, dann die Anionenlücke. Ich habe ein 138er Natrium. Davon ziehe ich ab das 100er Chlorid. Bin ich noch bei 38. Und dann ziehe ich noch ab das 10er Bicarbonat. Bin ich noch bei 28. Und ich weiß ja, 8 bis 12 soll sie sein. Da ist der also auch massig drüber, ne? Der hat auf jeden Fall zu viel Säure im Körper. Ich muss wieder in Goldmark rein.
Ja.
Okay, alles verdichtet sich auf den Anfangsverdacht, aber gehen wir es nochmal durch. Glykole, ja, Frostschutzmittel, klar, kann sein, gibt es jetzt aber wenig Hinweis drauf. Oxyprolin ebenso,
genau.
PCM-Überdosierung, jetzt nicht klar.
Laktat, Delaktat.
Könnten wir messen. Dann das Methanol, riecht man das eigentlich?
Nein, ne? Das riecht nicht. Ne?
Okay, also nee. Theoretisch, aber ist jetzt eben alles unwahrscheinlich aufgrund dieser Anamnese, Aspirin, renal könnten wir einfach aufs Krea gucken. Mhm. Aber klar, Ketoazidose, das ist unser heißer Kandidat jetzt.
Genau. Nee, und er ist ein Typ-1-Diabetiker, das hatte ich ja schon weggegeben. Die Information, sie halten einen Stixinurin und gucken, ob Ketonkörper drin sind.
Okay, das ist dann eine recht einfache Diagnostik. Natürlich wäre uns aber auch der hohe Blutzucker aufgefallen in der BGA. Ne?
Der wird sehr hoch sein, genau.
Okay, ja, dann darf man mal auf Intensiv anrufen.
Ja.
Ne?
Also es sind ja meistens noch mehr Sachen dabei. Also sie haben ja meistens auch noch eine Hypokaliämie. Und so jemand braucht dann eben Flüssigkeit, Kaliumersatz und solche Geschichten, Zucker senken.
Ja, wir haben bei Amboss eine SOP drin, eine Amboss-SOP, diabetisches Koma. Setze ich euch mal in die Shownotes.
Ja, und wir haben nicht die Information, also er ist kein Typ-2-Diabetiker und hat nicht einen SGLT2-Hemmer genommen, dann wäre er mit unseren Ketonkörpern im Urin, kämen wir nicht weiter nicht und müssten sie im Blut bestimmen. Er ist Typ-1-Diabetiker, da finden sie sie im Urin. Okay, sehr gut. Super gelöst. Ja, der Algorithmus wirkt doch, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich find's super.
Also nächste Patientin, 72-jährige Patientin mit COPD, wird wegen Schläfrigkeit eingeliefert. Sie nimmt ihre Medikation, da ist auch ein Diuretikum darunter, nur unregelmäßig ein, erfahren wir vom Pflegedienst. Die BGA ist, der pH ist 7,39, der PCO2 ist 58, das Bicarbonat ist 34.
Und die Elektrolyte?
Kalium ist 3,0, aber das ist, auch mal, ne, ist ein Nebenaspekt.
Und Natriumchlorid?
Brauchen wir nicht. Die Punchline ist ja hier was anderes. Was fällt denn Ihnen am pH auf?
7,39, der ist normal.
Der ist normal.
Und ich denke jetzt, klar, im Kontext unserer Doppelfolge, jetzt hören wir die ganze Zeit über Säure-Basen-Haushalt und BGA, würden wir jetzt natürlich an eine kompensierte Störung denken. Ne? Aber ich denke, wenn wir jetzt mal uns wirklich überlegen, wir wären jetzt gerade in der ZNA, würden auf die BGA schauen, dann würde uns wahrscheinlich einfach erstmal normaler pH auffallen. Also das wäre vielleicht irreführend. Umso wichtiger, dass wir dann standardmäßig PCO2 und Bicarbonat checken.
Genau.
Und dann wüsste ich jetzt noch nicht genau, was ist hier primär los, was ist kompensiert. Aber ich würde sehen, normaler pH.
Ja.
Ich habe ein deutlich erhöhtes PCO2 mit 58 Millimeter Hg. Da wäre ja eigentlich mein oberer Referenzwert 45. Und auch mein Bicarbonat ist erhöht mit 34 Millimol pro Liter. Da wäre mein oberer Referenzwert 26. Ich würde also jetzt schon mal wissen, ich habe es hier mit einer kompensierten Störung zu tun. Welches ist, weiß ich noch nicht.
Ja, super. Also genau darauf wollte ich eben hinaus. Nicht? Also Sie können einen normalen pH haben, nicht? Und Sie müssen dann aber auch weiter gucken auf die weiteren Parameter, ob die auch normal sind. Sind die nicht normal, dann zeigt Ihnen dieser kompensierte pH an, dass Sie eine Mischstörung haben. Okay, Ihr Roam?
Ja, das hilft mir jetzt nicht so richtig, ne? Weil der pH ja Normwert ist. Ja. Aber ich könnte mir erstmal anamnestisch helfen, ne? Klinisch anamnestisch, die hat eine COPD. Also ich könnte jetzt erstmal erwarten, dass mit der Respiration unter Umständen was nicht stimmt.
Also, ne, und man muss ja sagen, der pH ist zwar normal, aber er ist ja am unteren Rand.
Ja, okay. Ne. Also dann würde ich sagen, niedrig, normal und dann jeweils hoher PCO2, hohes Bicarbonat.
Stark erhöhtem PCO2. Ne?
Also respiratory opposite und dann würde ich hier also auf eine respiratorische Störung tippen.
Ja. Also das ist eine respiratorische Azidose.
Ja, aber Moment, woran sehen Sie das jetzt?
Naja, weil ich sehe, dass der PCO2 eben 58, das ist ja so astronomisch hoch.
Aber HCO3 ist ja auch erhöht.
Leicht, also ja, nicht so stark wie das CO2. Und Sie würden bei einer metabolischen Alkalose, haben wir ja gesagt, Sie kriegen eine respiratorische Kompensation, aber die ist nie vollständig. Nee, weil wir können unsere Luft nicht so anhalten, dass der PCO2 so stark ansteigt, dass er den pH wieder ausgleicht, nicht? Also, wenn wir sagen, wir rechnen mit 40, okay, 45, 48, aber 58, das ist deutlich zu viel, ne? Da ist eine alveoläre Hypoventilation. Das muss einen anderen Grund haben, nicht? Das Wesentliche ist, der pH tendiert in Richtung Azidose und nicht in Richtung Alkalose.
Gut. Das gibt also die Marschrichtung vor und dann schauen wir auch, welcher der beiden Werte, PCO2 oder HCO3, massiv erhöht ist. In dem Fall ist es jetzt das PCO2, auch das spricht für eine respiratorische Störung und das HCO3 wäre dann erhöht aufgrund der Kompensation der metabolischen.
Ja, und Sie kommen jetzt auch dem noch näher, wenn Sie die Kompensation rechnen. Dann sehen Sie eben auch, wir haben ja gesagt, pro 10 mm Hg PCO2-Anstieg bei akuter respiratorische Azidose 1 Millimol, bei chronischer 2 bis 3.
Also HCO3-Anstieg.
Genau. Das heißt, Sie kommen bei akuter wäre es 1,8.
Ja, Dr. Krenz, jetzt muss ich mal bremsen, das geht zu schnell. Ne? Also, ganz kurz, wie kommen wir auf diese 1,8? Weil unser Patient hat ein PCO2 von 58 Millimeter Hg.
Ja.
Normal wären um die 40, das heißt, er ist 18 drüber.
Ja.
Gut, und jetzt wissen wir, bei der respiratorischen Azidose pro 10 mm Hg PCO2-Anstieg würden wir erwarten einen HCO3-Anstieg von 1 bis 2 Millimol. Sie haben jetzt mit dem Faktor 1 gerechnet. Das heißt, bei 18 mm Hg PCO2-Anstieg würden wir erwarten einen Anstieg von HCO3 um 1,8. Also unser Standardwert wäre ja ein 24er HCO3. Da würden wir plus 1,8 erwarten.
Genau. Und 24 plus 1,8, da landen Sie bei 25,8. Also da sind wir weit drüber. Ja,
34 ist das HCO3 bei der Patientin, ne? Nur nochmal zur Erinnerung.
Ja.
Das heißt, es passt nicht zu einer akuten Kompensation bei respiratorischer Azidose. Da ist dieser 34er HCO3-Wert, den die Patientin hat, einfach zu hoch.
Ja.
Wir können aber den chronischen checken. Da haben wir ja festgehalten, dass pro 10 mm Hg PCO2 der HCO3 um 3 bis 4 Millimol steigen sollte. Jetzt können wir mal den oberen Wert nehmen. Dann würden wir also rechnen 1,8 mal 4 Millimol. Moment, das muss ich kurz tippen. Das wären 7,2 und jetzt 24 plus 7,2. Das wären 31,2. Also auch da wäre sie ja deutlich drüber mit ihren 34 Millimol pro Liter HCO3.
Ja. Der HCO3 ist zu hoch. Das ist das Zeichen dafür, okay, da ist eine zweite Störung. Und jetzt kommt dieses anamnestische Detail. Sie nimmt ihre Medikamente unregelmäßig ein. Sie hat also als zweite Störung eine metabolische Alkalose. Da weist eben auch das niedrige Kalium.
3,0 hatten Sie gesagt.
Ja, das weist ja auch in Richtung Diuretika-Effekt. Das ist ja häufig bei metabolischen Alkalosen, haben Sie niedriges Kalium mit dabei. Nee, also sie hat eine kombinierte Störung aus einer respiratorischen Azidose und einer metabolischen Alkalose durch Diuretika am ehesten.
Ziemlich komplexer Fall jetzt. Also.
Das ist schon komplizierter, ne? Also faszinierend finde ich ja, also Sie sehen, dass das höchste Gut, was geschützt wird, ist der pH. Weil das ist sozusagen die abhängige Größe für alle unsere Körperfunktionen, also die Enzymaktivität und die ganzen Geschichten. Und das hat hier geklappt. Das ist ja sicherlich keine Konstellation, die erst seit gestern oder so besteht, sondern das ist eine chronische respiratorische Azidose, die schon seit langem besteht.
Und jetzt nochmal kurz, warum wir die metabolische Alkalose haben. Ist das jetzt, weil sie so unregelmäßig die Diuretika genommen hat? Also wieso führt das da rein? Oder liegt es an der Niere? Haben wir irgendwie ein schlechtes Krea oder Nierenwerte schlecht?
Die wissen wir nicht. Die habe ich Ihnen nicht gegeben hier in dem Fall. Und unregelmäßig, Sie haben aus unregelmäßig gemacht, nimmt sie nicht immer ein. Unregelmäßig kann auch bedeuten, sie nimmt mal zwei. Ja. Ich habe dicke Beine, jetzt nehme ich mal zwei von den Tabletten. Und die Falle ist ja hier, der Bicarbonatwert ist höher als der zu erwartende Wert. Und man könnte ja auch sagen, ah toll, die Niere macht eine Überkompensation. Aber das gibt es eben nicht. Es gibt keine Überkompensation, sondern in dem Moment, wo Sie sehen, boy, also der ist ja deutlich höher, der Bicarbonatwert, als wir errechnet haben durch diese Formel, dann wissen Sie, es ist eine zweite Störung. Nicht? Und die zweite Störung ist eben eine Alkalose, das heißt, die Niere hat aufgrund von viel Diuretika, Kontraktionsalkalose, hat sie eben nochmal zusätzlich mehr Bicarbonat nur zurückbehalten.
Ja, wir erinnern uns, zwei Wege führen in die metabolische Alkalose. Der eine ist Verlust von H+, das ist der häufigste Mechanismus, Erbrechen oder Ähnliches. Und der andere ist eben die Zunahme von Bicarbonat. Wir geben irgendwelche Substanzen, die zu Bicarbonat verstoffwechselt werden, die Kontraktionsalkalose und eine verminderte renale Bicarbonatausscheidung. Mensch, okay, alles klar. Aber wir haben ja die Möglichkeit, das auch noch ein paar Mal zu hören. Das ist wirklich jetzt ein komplexer Fall, aber ich finde es klasse, dass wir uns durchgearbeitet haben. Was machen wir jetzt mit der? Wahrscheinlich die COPD einstellen und mit ihr sprechen, dass sie regelmäßig die Diuretika einnehmen soll.
Ja, und akute Therapie wäre eben, dass man die Alkalose, können Sie ja gut mit Chlorid, also wird eine Chloridsensitive sein, da können Sie mit Chloridinfusionen, nicht? Und dann muss man eben die COPD besser einstellen.
Ne? Jetzt kommen hier aber noch lauter Fragen bei mir auf. Also wenn ich die Alkalose jetzt therapiere mit Natriumchlorid, dann rauscht mir doch der pH runter.
Ja.
Will ich das dann überhaupt?
Also wir müssen ein bisschen mehr über die klinische Situation wissen. Also man hat sie niedrigen Blutdruck und solche Geschichten. Nee, aber klar wäre natürlich, dass man zuerst die primäre Störung behebt. Na, da würden Sie zuerst dran arbeiten. Sie gehen zuerst an die Lunge und versuchen, die Ventilation zu verbessern. Nicht? Und dann im zweiten Schritt, klar, ich gucke natürlich durch die Niere auf solche Fälle und denke natürlich, ah ja, das, die Alkalose kriegt man leicht weg mit ein bisschen Kochsalz. Aber Sie haben völlig recht, na, dann geht Ihnen natürlich der pH in den Keller.
Dr. Krenz guckt durch die Niere auf Fälle. Wunderbar.
Primäre Störung wird zuerst behandelt. Faustregel.
Alles klar, dann schauen wir auf den nächsten Fall.
Ja, das nächste ist ein 35-jähriger Patient mit mehrtägigem Durchfall. Die Schleimhäute wirken trocken, sein Blutdruck ist niedrig mit 90:60. Und die BGA, die dann bestimmt worden ist, ist der pH ist 7,30. PCO2 ist 30. Bicarbonat ist 15. Natrium ist 140, Chlorid ist 112.
Okay, dann legen wir mal los. 35 Jahre alt, niedriger Blutdruck, trockene Schleimhäute nach Durchfall. Spricht erstmal für ordentlichen Durchfall und Volumenmangel. Ja. Und wenn wir jetzt auf die BGA schauen, dann sehen wir ein 7,3er pH, ist niedrig. Ja. Und gleichsinnig erniedrigt haben wir ein 30er PCO2. Ja. Und auch das Standardbicarbonat ist niedrig, 15 Millimol. Nochmal zur Erinnerung, da wären die unteren Grenzen 32 beim PCO2 und 22 beim Bicarbonat. Also beides niedrig, metabolic equal. Der hat also eine metabolische Azidose und wir wissen ja schon, bei einer metabolischen Azidose, da rechnen wir immer zweimal, nämlich einmal die Winterformel, um zu prüfen, ob die Lunge das kompensieren kann und dann rechnen wir auch noch die Anionenlücke aus. Wir starten mit der Winterformel. Ich glaube, jetzt kann ich sie auswendig. Die ist 1,5 mal, na, sehen Sie jetzt.
Mal das Bicarbonat, also 15.
Okay, da sind wir dann bei 22,5 und dann rechnen wir in der Winterformel plus 8, dann bin ich bei 30,5 und dann habe ich diese Varianz von plus minus 2.
Genau.
Also irgendwo zwischen 28,5 und 32,5 sollte er liegen, wenn die Lunge richtig macht.
Ja.
Und er liegt bei 30.
Ja.
Das passt also, die Lunge kompensiert adäquat.
Genau.
Gut, dann weiter zur Anionenlücke. Natrium minus Chlorid und HCO3 sollte dann bei 8 bis 12 liegen. Unser Patient hat ein 140er Natrium, davon ziehe ich dann das 112er Chlorid ab, da bin ich dann bei 28.
Ja.
Davon dann noch das 15er Bicarbonat abziehen, da bin ich dann bei 13. Also haarscharf drüber über diesen 8 bis 12, die Anionenlücke groß sein soll. Aber das reicht mir jetzt nicht wirklich, um zu sagen, da ist jetzt ordentlich zu viel Säure in dem Menschen,
ja,
oder? Also das finde ich jetzt keine ordentliche Anionenlücke. Nö,
ich auch nicht. Und sie haben vor allen Dingen, sie haben das Chlorid schon genannt, sie hätten ja auch gleich aufs Chlorid gucken können und hätten sehen können, oh, Chlorid ist 112.
Na nee, ich bin jetzt gründlich, ich mache jetzt hier nach Schema.
Ja, bleiben Sie beim Algorithmus.
Das mache ich und ich weiß jetzt aufgrund dieser nur ganz knapp erhöhten Anionenlücke, Goldmark ist vermutlich hier nicht mein Ding.
Nein.
Ich frage mich jetzt, ist das vielleicht eine hyperchlorämische, metabolische Azidose.
Genau so.
Und die Referenz beim Chlorid ist 98 bis 106 Millimol pro Liter. Er ist bei 112, da ist also drüber. Das heißt, das ist also ziemlich wahrscheinlich, dass es das ist, ne?
Ja, und wir haben mit Durchfall haben wir einen guten Grund für Verlust von bicarbonatreichen Flüssigkeiten. Er hat einen mehrtägigen Durchfall, sodass das hier relativ straightforward ist. Das ist eine metabolische Azidose bei Durchfall. Und Sie haben keine versteckte zweite Störung. Das habe ich Ihnen jetzt erspart.
Das ist sehr freundlich. Das würde ich jetzt aber auch nicht erwarten beim 35-jährigen Mann. Der ist ja internistisch noch gar nicht richtig auf die Welt gekommen. Also da hoffe ich jetzt mal, dass da noch nichts weiteres dahinter liegt. Was machen wir jetzt mit dem?
Volumen ersetzen. In dem Moment, wo er wieder ordentlich Volumen bekommt und der Durchfall sistiert, regelt sich der Säurebasenhaushalt völlig von alleine. Da muss man jetzt nicht mit Bicarbonat oder irgendwie sowas rumfummeln, sondern die verbessern die Umfeldbedingungen, dann reguliert sich das von alleine.
Alles klar. Also metabolische Azidose läuft jetzt, würde ich sagen.
Ja, ne? Das ist ja zum Glück auch die häufigste und schwerste Störung. Also insofern, wollen wir einen weiter?
Gerne, legen Sie los.
Ja. Es kommt eine 24-jährige Patientin in die Notaufnahme und berichtet über plötzliches Angstgefühl und Kribbeln in den Händen mit Pfötchenstellung. Sie ist 24, sie hat keine wesentlichen Vorerkrankungen. Die BGA ist pH 7,48, pCO2 28, HCO3 24.
Okay, also rein klinisch wirkt das jetzt schon mal wie eine Hyperventilation bei einem Angstzustand.
Ja, ne?
Passend dazu ja auch diese Kribbelparästhesien und die Pfötchenstellung.
Ja.
Wie kommt es nochmal zu der Pfötchenstellung?
Das ist die Verschiebung des Kalziums, die erhöhte Bindung des Kalziums bei Alkalose. Da wird Kalzium mehr an Albumin gebunden und entsteht dann nicht mehr zur Verfügung für die neuromuskuläre Kontraktion. Und dann bleiben sie in dieser Pfötchenstellung und können es nicht wieder lösen.
Und eine Alkalose hat sie, 7,48.
Ja.
Wir sehen ein erniedrigtes pCO2, 28 mm Hg. Da ist ja der Normwert. Ich gucke auch nochmal gerade 32 bis 45 mm Hg. Also da ist sie drunter. Das ist also gegensinnig verändert. Respiratory opposite. Dann wüsste ich jetzt schon, ich habe eine respiratorische Alkalose. Habe ich ja auch vermutet klinisch. Bicarbonat ist noch normal. Aber das wundert uns ja jetzt auch nicht weiter. Wir wissen ja, die Niere braucht lange, bis sie anspringt, Stunden bis Tage. Ja. Die Patientin hat jetzt vermutlich einfach in ihrem Angstzustand hyperventiliert, massiv CO2 abgeatmet und ist deswegen jetzt in der respiratorischen Alkalose.
Genau so. Und die Botschaft ist, das ist ja fast eine Mustererkennung, diese BGA. Die Botschaft ist, dass wenn der pCO2 runtergeht, der pH rauf und das Bicarbonat sich kaum bis gar nicht verändert. Das ist die typische Konstellation der akuten respiratorischen Alkalose.
Und jetzt in dem Fall eben durch Angst, Panik, Hyperventilation getrieben. Lassen Sie uns aber der Vollständigkeit halber auch nochmal die anderen möglichen Ursachen durchgehen. Also einmal Hypoxie getrieben, Lungenembolie, Pneumonie. Könnte sein, hat sie jetzt aber keine Hinweise drauf. Zentral getrieben, Angst, Panik, das ist unser heißester Kandidat. Schmerz kann es auch sein, müssten wir auf jeden Fall fragen. Schlaganfall unwahrscheinlich jetzt bei der jungen Frau. Metabolisch getrieben, da haben sie gesagt, eine Alkalose kann da Sepsis vorangehen. Mhm. Muss man sich ja immer fragen, could it be a Sepsis? Leberversagen unwahrscheinlich. Und dann Medikamente hatten wir gesagt, ASS, Theophyllin und
Progesteron ist noch und dann ist sie schwanger, ne?
Ah, ja.
Ja, und die Stimulanzien, das wäre ja auch noch so, ne? Also sie ist 24, das wäre ja eigentlich das, was man ihr als nächstes noch zutrauen würde, dass sie vielleicht irgendwas Stimulierendes eingenommen hat, nicht? Ecstasy oder irgendwie so in die Richtung. Und deswegen, die Anamnese ist natürlich sehr suggestiv, indem man sagt, sie kommt in die Notaufnahme mit Angst, ne? Also natürlich kann man auch eine Angstreaktion haben auf diese stimulierenden Medikamente, nicht? Also so ganz vom Tisch finde ich das nicht, da haben Sie völlig recht. Es gibt eine Differentialdiagnose.
Aber Vorsicht, Dr. Krenz, der Halo-Effekt, ne? Also Stimulantien werden ja schon auch von älteren Personen eingenommen.
Ja.
Jetzt mache ich hier noch einen auf Denkfabrik. Aber insgesamt schon ein relativ klarer Fall, wie sich die Patientin hier präsentiert. Also da haben wir jetzt eigentlich eine Diagnose stehen. Klarer Fall insgesamt.
Ja, der ist klar. Dafür habe ich jetzt den Königsfall für Sie mitgebracht. Eine 42-jährige Frau wird von ihrem Ehemann gebracht. Seit 24 Stunden klagt sie über Übelkeit, Erbrechen, Tinnitus und zunehmende Unruhe. Sie ist tachypnoisch und leicht verwirrt. In der BGA ist der pH 7,47, der PCO2 ist 22, das Bicarbonat ist 15, das Natrium ist 140, Chlorid ist 100, Kalium ist 3,2.
Alles klar. Hier nochmal der Hinweis, ihr findet die BGAs auch alle auf Instagram oder in den Shownotes zum Download. Das sind ja jetzt doch einige Werte, also wenn ihr da einfach nochmal gucken wollt. Aber schauen wir erstmal nochmal aufs Klinische. Wir haben eine 42-jährige Patientin, Ehemann ist dabei. Ihr ist seit 24 Stunden übel, sie erbricht sich, sie hat zunehmend Unruhe, sie atmet schnell, sie ist leicht verwirrt. Mhm. Das kann jetzt erstmal allerhand sein. Da hätte ich jetzt vermutlich auch tatsächlich eine BGA gemacht, wenn die sich in der Notaufnahme vorgestellt hat, einfach weil Tachypnoe und Verwirrtheit, da will ich immer Schnellwerte haben. Schauen wir drauf, also pH 7,47, das ist eine leichte Alkalose. Wir haben PCO2 von 22. Der ist ein ganzes Stück zu niedrig. 32 ist ja der untere Referenzwert und das Bicarbonat ist bei 15. Das ist auch deutlich zu niedrig. Da ist ja 22 der untere Referenzwert. Da haben wir also eine gegensinnige Veränderung, respiratory opposite. Da würde ich jetzt eine respiratorische Alkalose vermuten.
Also das erste ist ja, der pH ist fast normal, 7,47, aber am Oberrand. Im Gegensatz zu dem Fall, den wir vorhin hatten, wo der pH am Unterrand war, ist dieser hier am Oberrand. Ne? Und dann fällt auf, dass PCO2 ist niedrig, sehr niedrig, und HCO3 ist ja sehr, sehr niedrig. Also, ne? Also wir haben eine gemischte Störung. Ne?
Aber pH normal. Wenn ich kurz rein darf, ne? Also das finde ich jetzt ganz interessant, weil wir wären ja jetzt mit unserem Algorithmus in eine Falle getappt. Ne? Ich wäre jetzt auf respiratorische Alkalose gegangen. Ich merke jetzt aber an Ihrer Reaktion, das ist es nicht.
Es ist nicht nur eine respiratorische.
Ja, okay, alles klar, gut. Aber nehmen wir mal an, ich wäre jetzt da drauf gegangen. Also das wäre jetzt meine vermutete primäre Störung, eine respiratorische Alkalose. Mhm. Dann würde ich ja jetzt als nächstes die Kompensation berechnen. Also ich wäre jetzt auf dem Track. Schauen wir doch einfach mal, ob uns der Algorithmus trotzdem sauber durchlotst. Mhm. Und dann wüsste ich ja jetzt noch aus der letzten Episode Kompensation berechnen. Mhm. Also einmal, ob das eine akute respiratorische Alkalose ist, die kompensiert ist, oder eine chronische. Und da haben wir die Formel für jede minus 10 mm HgPCO2, die wir auf unserer BGA sehen, würden wir erwarten bei der akuten, dass der HCO3 um minus 2 Millimol pro Liter abfällt und bei der chronischen, dass er um minus 4 bis 5 Millimol pro Liter HCO3 abfällt. Und sie ist jetzt bei 22 PCO2. Das heißt, sie ist genau 10 Millimeter Hg unter dem unteren Referenzwert. Das lässt sich also gut rechnen. Bei der akuten würden wir jetzt hier minus 2 Millimol pro Liter HCO3 Abfall erwarten. Da ist sie deutlich drunter. Ne, nochmal zur Erinnerung, sie ist ja bei 15. Das heißt, sie ist 7 drunter. Sie ist 7 unter dem unteren Referenzwert von 22 Millimol pro Liter bei HCO3. Es ist also keine kompensierte akute respiratorische Alkalose. Dafür ist sie zu niedrig. Mhm. Und bei der chronischen, da gucken wir jetzt, da würden wir 4 bis 5 Millimol pro Liter HCO3 Abfall erwarten. Auch da ist sie zu niedrig. Ne? 22, also der untere Referenzwert minus 4 bis 5, wäre ja 17, 18. Sie ist bei 15. Also auch das ist zu niedrig. Und wir wissen ja, es gibt keine Überkompensation. Ja. Das haben wir gelernt. Also muss auch hier eine kombinierte Störung vorliegen.
Genau so.
Okay. Und jetzt würde ich aber trotzdem erstmal hier drin bleiben. Ich wäre jetzt weiter in dem Track respiratorische Alkalose. Jetzt würde ich mir einmal angucken, was gibt es denn da für Ursachen? Und da haben wir uns gemerkt, hypoxiegetrieben, ne, das wäre also Lungenembolie, könnte sie durchaus haben. Das würde die Tachypnoe erklären. Die Pneumonie könnte es genauso gut sein. Das würde vielleicht auch diese Verwirrtheit erklären, die sie da hat, wenn sie da jetzt irgendwie wirklich schwer pneumonisch ist, vielleicht sogar beginnseptisch oder so. Wir haben uns gemerkt, zentral getrieben kann es sein. Mhm. Angst, Panik, mhm. Schmerz ist jetzt nichts geschildert. Mhm. Schlaganfall würde jetzt auch eher nicht passen vom Alter her. Dann metabolisch getrieben haben wir uns gemerkt, die Sepsis, ne? Also vielleicht eine Pneumonie mit beginnender Sepsis. Und da haben sie ja gesagt, Alkalose vor Azidose, also das wäre jetzt durchaus in der Verlosung, fände ich jetzt gerade interessant. Das Leberversagen haben sie angesprochen, haben jetzt keine Anhaltspunkte. Mhm. Und die Medikamente, ne? Progesteron?
Nein.
Nimmt sie nicht. Schwanger? 42, aber ist möglich, haben wir aber keinen Test oder so.
Nein, sie nicht. Ist sie nicht.
Nimmt sie große Mengen ASS vielleicht?
Ah, okay, das scheint ein Treffer zu sein. Dann frage ich sie mal, wobei sie ist ja verwirrt. Ich frage den Ehemann, was nimmt sie für Medikamente?
Der Ehemann hat zu Hause eine Packung Aspirin gefunden, wo 10 Stück fehlten.
Und was für eine Dosis?
10 500er.
Ja, okay.
Ja, wir wissen auch nicht, ob das Absicht war. Ne?
Und nimmt sie das regelmäßig ein?
Nein, sonst eigentlich nicht.
Okay. Und gab es irgendeine Lebenskrise, psychiatrische Erkrankungen? Wurde irgendwie Suizidalität geäußert, Hinweise darauf?
Ja, es gab einen Ehestreit.
Okay, und 10 500er, das ist durchaus ein Wort. Also meine Arbeitshypothese wäre jetzt eine ASS-Intoxikation bei Einnahme in suizidaler Absicht.
Wenn Sie jetzt überlegen, okay, sie hat eine alveoläre Hyperventilation, das könnte medikamentös ausgelöst sein, zum Beispiel durch Aspirin. Aspirin ist eine zusätzliche Säure, die im Goldmark-Schema vorkommt. Wie könnten Sie sich dem nähern, Herr Winghardt?
Ich könnte die Anionenlücke ausrechnen.
Genau das. Sie könnten die Anionen, rechnen Sie mal die Anionenlücke.
Sie hat ein 140er Natrium, ein 100er Chlorid, dann bin ich noch bei 40, das habe ich ja abgezogen. Und dann noch die 15 Bicarbonat, bin ich bei 25.
25.
Also, na, das ist deutlich zu viel, ne? 8 bis 12 dürfte es sein, also das ist zu viel Säure.
Genau, Sie haben zu viel Säure.
Okay, aber dann, also da wäre ich jetzt relativ klar, diese Frau hat vermutlich in suizidaler Absicht zu viel ASS eingenommen und auf Boden dessen eine, ja, was hat sie jetzt eigentlich?
Sie hat eine Mischstörung, sie haben das ja sehr schön rausgearbeitet, dass das Erste, was sie hat eine respiratorische Alkalose. Ne? Und das ist eben tricky an diesem Fall ist, das ist früh. Okay, das heißt, das ist eine Aspirinvergiftung und die Aspirinvergiftung beginnt mit der respiratorischen Alkalose. Wenn Sie jetzt noch ein paar Stunden warten und das ganze Aspirin ist metabolisiert worden und so, dann würden Sie sehen, dass der pH deutlich fällt und dann würden Sie auch leichter auf die metabolische Störung kommen, nicht? Aber Sie mussten ja jetzt den langen Weg gehen, dass Sie sich überlegt haben, was macht alles eine respiratorische Alkalose und guck, da ist auch Medikamente, da ist auch ein Salicylat dabei. Und jetzt gucke ich mal, wie die Anionenlücke ist. Ne? Frühe Phase einer Aspirinvergiftung sieht so aus. Ne? Sie fangen an mit der respiratorischen Alkalose und erst sag mal, im Metabolisierungsprozess des Aspirins kommt dann diese schwere Azidose raus. Ne?
Also das würden wir jetzt bei ihr erwarten. Das würde jetzt demnächst dann auftreten.
Genau, ihr pH würde fallen. Ich meine, das Bicarbonat ist ja schon schön gefallen. Ne? Ihr pH würde noch weiter fallen und ihr Bicarbonat würde, was nicht, 10 oder so oder noch darunter gehen. Ne?
Okay, dann gebe ich jetzt mal beim Amboss AI-Mode Aspirin-Intoxikation. Okay, dann sehe ich jetzt direkt bei über 10 Gramm potenziell letal bei Erwachsenen. Sie hat jetzt 10 mal 500, also.
Genau, sie hatte 5 Gramm.
Okay, also wichtige Info schon mal. Wir sind jetzt hier nicht in einer akut lebensbedrohlichen Situation.
Noch nicht im Letal, nein, nein.
Genau. Okay, und ich sehe typische Symptome: Tinnitus, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Tachypnoe. Haben wir alles bei der Patientin?
Tinnitus ist natürlich, da steckt natürlich was drin. Die kriegen ja dieses Ohrklingeln, die Leute mit der Aspirinvergiftung. Deswegen, das war so ein bisschen so ein Hint, der da drin steckt. Aber gut, muss man natürlich wissen. Aber das ist sozusagen BGA für Fortgeschrittene.
Ja, und jetzt ganz spannend hier, ne? Der Pathophysio, das ASS in toxischen Mengen, das wirkt in der Medulla, im Atemzentrum. Und so kommt es dann zu der respiratorischen Alkalose. Und die Azidose entsteht auch, weil die oxidative Phosphorylierung entkoppelt ist. Und das macht dann eben die Azidose und diese Hyperthermie. Jetzt spiele ich hier auf einmal mit in Ihrer Liga, Dr. Krenz. Aber natürlich nur mit AI.
Therapie wäre Atemwege sichern, Kreislauf stabilisieren, gegebenenfalls intubieren und Aktivkohle, wichtig.
Eventuell sogar bis zur Dialyse, ne? Genau. Einen habe ich noch.
Ja, Dr. Krenz, nee, also das müssen wir jetzt erstmal verarbeiten, was wir hier gelöst haben. Wirklich toll, wie der funktioniert, der Algorithmus. Aber man muss jetzt natürlich auch sagen, hier wäre natürlich auch eine Fremdanamnese, also BGA in allen Ehren, aber hier hätte man natürlich auch gut explorieren können und wäre auch wahrscheinlich auf den richtigen Weg gekommen.
Ja klar, der bringt wahrscheinlich die Packung mit und so. Das kann ich natürlich nicht alles weggeben, dann wissen sie es sofort. Ich wollte ja jetzt
Ich will es aber immer nur noch mal hervorheben, weil ich einfach ein alter Anamnese-Fan bin und auch gerade dieser Spruch, Patient tells you diagnosis.
Ja, ja, ja.
In dem Fall wäre es jetzt Husband tells you diagnosis gewesen, weil Fremdanamnese. Aber es ist ja erstaunlich, wenn man fragt, was denken Sie denn, was Sie haben, wie oft dann eine Antwort kommt, die auch einfach stimmt. Also meistens haben die Betroffenen ein ganz gutes Konzept.
Das Irre ist ja nicht, also wenn Sie sich diese Untersuchung angucken, 80% der Diagnosen werden durch die Anamnese gestellt. 80%. Nee, und dann haben Sie noch einen kleinen Teil, ich weiß nicht, 5% oder so körperliche Untersuchung. Aber diesen ganzen apparativen Quatsch, den wir da betreiben, mit Ganzkörperkernspinnen und einem Labor rauf und runter, nee, hat nur einen ganz geringen Anteil an der Diagnosefindung. Also wenn Sie eine Parkinson-Ambulanz betreiben oder irgendwie sowas nicht, oder eine Abteilung für seltene Krankheiten oder so, klar brauchen Sie dann eine apparative Unterstützung. Aber sagen wir so, für den Großteil der Medizin kommt man mit Reden sehr, sehr, sehr weit. Richtige Fragen stellen.
Und natürlich BGAs machen und draufschauen. Einen Fall haben Sie noch für uns.
Also zum Abschluss. Eine 76-jährige Patientin wird mit Schwäche, Schwindel, Verwirrtheit eingeliefert. Ihr Blutdruck ist 95/60, ihre Herzfrequenz 110. Die BGA ist pH ist 7,52, pCO2 48, Bicarbonat 36, Natrium 138, Chlorid 90, Kalium 2,8.
Gut, 76-jährige Patientin, Schwäche, Schwindel, Verwirrtheit. Das ist jetzt ziemliche Allerweltsaufnahme. Ja. Ich wäre jetzt schon mal in HAB-8-Stellung, weil der Puls überm systolischen Blutdruck ist. Ja. Da wäre ich jetzt schon mal sehr, sehr vorsichtig bei der Patientin. Ja. Dann richten wir den Blick nach Italien, nach Rom genauer gesagt, nach Rome. Wir haben einen 7,52er pH, der ist erhöht. Wir haben also eine Alkalose. Wir sehen ein erhöhtes pCO2, 48 mm Hg. Das ist, ich meine, 3 über dem oberen Referenzwert. Jetzt muss ich selbst nochmal gucken. Genau bis 45 geht der und auch das Bicarbonat ist bei der Patientin erhöht mit 36. Das dürfte maximal 26 sein, ist also ordentlich erhöht. Wir haben gleichsinnig veränderte Werte und deswegen von Rome das M, das ja. Metabolic Equal.
Ja.
Ich würde also hier von einer metabolischen Alkalose ausgehen.
Wir haben eine metabolische Alkalose vor uns, genau. Jetzt geht es um die Frage, ist die Kompensation adäquat?
Ja, das war eine nicht ganz so einfache Formel. Jetzt muss ich auch nochmal gucken. Also der pCO2, den wir eigentlich erwarten würden bei einer adäquaten Respiration, wäre 0,7 mal HCO3 auf unserer BGA plus 20. Und dann haben wir eine Varianz von plus minus 5, in der sich der Wert dann bewegen darf. Und 0,7 mal 36, da muss...
Ja, also bei 36, da kommt ja irgendwie sowas 24, 25 raus. Ne? Sagen wir mal 25 und dann plus 20, sagt die Formel, und dann plus minus 5 ist der Toleranzbereich.
Gut, 25 plus 20 sind 45, plus minus 5, also irgendwo zwischen 40 und 50 sollte der pCO2 liegen, und er liegt bei 48, also die Lunge macht, was sie soll.
Ja, die respiratorische Kompensation ist adäquat. Ne? Und jetzt, wir machen es ja gerne schematisch und haben ja gesagt, metabolische Alkalose teilt sich in zwei.
Ja, das war chloridsensitiv und chloridresistent.
Ja.
Okay, dann schaue ich jetzt auf ihr Chlorid und das liegt bei 90 und die Referenz ist 98 bis 106.
Ja.
Die hat also zu wenig. Das ist chloridsensitiv.
Genau.
Okay, und dann weiß ich, häufig Verlust durch Magensaft, Volumenmangel, Diuretika nach Absetzen und so. Ist da irgendjemand dabei, den ich fragen kann, aus dem Pflegeheim oder so, Angehörige, ob da eine Diarrhö vorlag?
Nein.
Okay, Aber dann würde ich jetzt sagen, sei es drum, mit dem niedrigen Blutdruck, dem hohen Puls würde ich sagen, die hat vielleicht einen Volumenmangel. So oder so würde ich der jetzt erstmal Natriumchlorid anhängen und schauen, ob sich das bessert.
Ja, also hier möchte ich noch auf was anderes raus und möchte darauf hinaus, dass die Kombination aus niedrigem Kalium und niedrigem Chlorid ist bis zum Beweis des Gegenteils Diuretika-Wirkung. Also sozusagen als Faustregel, Heuristik zum Mitnehmen, haben Sie sowohl Kalium wie Chlorid niedrig, denken Sie an Diuretika.
Also auch ganz unabhängig von der BGA. Wenn ich jetzt ein niedriges Kalium, niedriges Chlorid habe, warum auch immer das irgendjemand abgenommen haben möchte, aber wenn ich das dann sehe bei der Visite auf Station, in der Praxis, whatever, dann denke ich sofort, könnten hier zu viel Diuretika angesetzt worden bzw. eingenommen worden sein.
Genau. Auch übrigens ein Diuretika ab Usus bei jemandem, der gerne Gewicht machen möchte, durch Wasser ausscheiden. Das wollte ich sozusagen noch einmal mitgeben. Dann kann man sich sehr schön dran orientieren. Also chloridsensitiv, sie hat Volumenmangel.
Okay, ich hätte jetzt angenommen, dass das ein Sepsisfall wird, als Sie das geschildert haben mit dem niedrigen Blutdruck, dem hohen Puls. Aber
also wenn da jetzt irgendwas dazukäme und Sie sagen, sie hat Fieber oder ist ein CRP von, weiß nicht, 80 oder so, klar geht das dann weiter. Wir haben ja gesagt, die Frühphase der Sepsis kann auch eine respiratorische Alkalose sein. Also so ganz weit weg ist das ja nicht, aber zum Glück war es ja noch ein kleinerer Fall.
Und Sie haben jetzt keine BGA von einer renaltubulären Azidose mitgebracht?
Nein.
Das hätte ich jetzt aber fast erwartet, muss ich sagen.
Kommt im wahren Leben, kommt das kaum vor.
Ja, das hat Sie ja bisher noch nie gestört. Gibt es denn sonst noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Also mein Wunsch wäre ja, dass sozusagen die Hemmung, ich merke bei vielen Formulanten und auch jungen Assistenzärzten eine gewisse Hemmung der BGA gegenüber, und ich würde hoffen, dass wir das ein bisschen haben abbauen können mit dem einfachen Algorithmus, den wir, ja, es gibt natürlich auch da sehr komplizierte Fälle, aber die meisten Fälle sind einfach zu lösen, und ich würde, sag mal, jeden unserer Zuhörenden ermutigen, dass er da rangeht und sagt, okay, jetzt probiere ich mal den Algorithmus aus.
Das hoffe ich auch, und ich finde, wenn man dann drin ist im Flow, macht das ja durchaus Spaß, also da hoffe ich, dass diese Doppelfolge euch da gutes Rüstzeug an die Hand gegeben hat. Und apropos ausprobieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und den Podcast noch nicht kennt, hört unbedingt rein in die Denkfabrik Medizin, das ist Dr. Krenz Podcast zusammen mit Dr. Andreas Klinge, der ja auch häufig hier bei uns im Amboss Podcast ist. Absolute Hörempfehlung. Worum geht's gerade? Was machen Sie in der Denkfabrik?
Also wir haben ja vor kurzem erst eine Folge gemacht, wo wir unsere eigenen Fehler offengelegt haben. Und dazu passt sehr gut im Anschluss eine Folge, die wir gemacht haben mit Professor Ulrich Schmidt aus dem UKE, das ist ein Psychosomatiker, mit dem wir gesprochen haben über Scham und Schuld in der Medizin. Das halten wir für ein enorm wichtiges Thema, weil selbst wenn das keine großen Fehler sind, die wir machen, selbst wenn vielleicht objektiv wir gar keine Schuld auf uns geladen haben durch Fehlbehandlung oder wie auch immer, das Gefühl entsteht trotzdem. Und bis jetzt ist es so, dass es in Deutschland keine Strukturen gibt, wie man so ein Gefühl wieder los wird, sondern das ist sehr stark individualisiert. Das heißt sozusagen, der Einzelne geht damit alleine nach Hause und muss sehen, wie er damit fertig wird. Wir haben bis jetzt in Deutschland keine Fehlerkultur, wo sowas entspannt angesprochen werden könnte und man sich entlasten könnte.
Ganz wichtiges Thema, gerade auch vor dem Hintergrund, wie viele Kolleginnen und Kollegen darüber nachdenken, der Medizin ganz den Rücken zu kehren. Sehr gut, dass Sie darüber sprechen. Ich setze auf jeden Fall einen Link in die Shownotes. Da ist heute ohnehin allerhand für euch da, auch zum Downloaden. Und ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich herzlich bei Dr. Ingo Krenz, Nephrologe und Hypertensiologe aus Hamburg. Vielen Dank, dass Sie heute einmal mehr bei uns zu Gast im Amboss Podcast waren.
Sehr gerne. Danke, Herr Wingert.
Immer wieder gerne. Ich freue mich schon drauf und ich hoffe, dann seid ihr auch wieder mit dabei. Wenn ihr Amboss noch nicht kennt, probiert es gerne mal aus. Den AI-Mode habe ich ja heute in der Episode auch erfolgreich anwenden können. Das könnt ihr natürlich auch in der Klinik und in der Praxis. Dann geht einem wirklich ziemlich viel, ziemlich einfach von der Hand. Also hier eine klare Empfehlung. Unter go.amboss.com/amboss-entdecken könnt ihr es einfach mal kostenlos ausprobieren. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mit euren Kolleginnen und Kollegen über den Amboss Podcast sprecht, wenn ihr auf Abonnieren klickt und natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, trotz der ganzen Zahlen, die wir heute hier in den Raum geworfen haben. Macht es gut, bis dahin, ciao.